Vielleicht habt ihr beim Lesen des Titels der heutigen Predigt gedacht, das ist aber seltsam, eine Predigt mit so einem Titel. Aber Gottes seltsames Handeln wird in der Bibel beschrieben, wie wir später feststellen werden. Diese Predigt beginnt denn auch mit einer wahren, aber sehr seltsamen Geschichte. Zwei Jugendliche schlichen eines Nachts in einem Erdnussfeld herum. Sie wollten Erdnüsse stehlen. Sie füllten so viel sie konnten in einen großen Sack, doch da ging in der Farm, im Farmhaus ein Licht an. Der Sohn des Farmers kam heraus, da er ein Geräusch gehört hatte und wollte nachschauen, was los war. Die beiden Erdnussdiebe gerieten in Panik und rannten davon. Auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sich verstecken konnten, kamen sie am örtlichen Friedhof vorbei. "Das ist der perfekte Ort, um uns zu verstecken und die Beute aufzuteilen", sagten sie zueinander. Sie halfen einander über die Mauer, doch dabei fielen zwei Erdnüsse auf den Boden. Der eine Junge sagte zum anderen, "Wir haben keine Zeit, diese zwei zu holen. Wir müssen uns verstecken." So sprangen sie von der Mauer herunter und versteckten sich hinter einem großen Grabstein. Dort begannen sie, die Erdnüsse unter sich aufzuteilen. "Eine für dich und eine für mich. Eine für dich und eine für mich." In diesem Augenblick kam der Sohn des Erdnussfarmers am Friedhof vorbei und er hörte diese beiden Stimmen, die sprachen, "Eine für dich und eine für mich, eine für dich und eine für mich." Er rannte so schnell er konnte zurück nach Hause, um seinem Vater zu erzählen, was da vor sich ging. "Vater, Vater, komm schnell auf den Friedhof! Dort sind der Teufel und Gott und die teilen zusammen die Zellen der Toten." Der Vater sagte, "Das ist doch wohl ein Scherz." "Nein, nein, du musst sofort kommen." Als sie dort ankamen, hörten sie tatsächlich die Stimmen. "Eine für dich und eine für mich. Eine für dich und eine für mich." So, das war's. Jetzt können wir heimgehen. "Nein, nein", sagte die andere Stimme. "Was ist mit den zwei draußen vor der Mauer?" "Die kannst du haben, ich will sie nicht." "Gut", sagte er, "dann werde ich sie holen und zusammen mit meinen anderen rösten." Es wird gesagt, dass der Farmer, also der Vater, so schnell nach Hause gerannt sei, dass er schneller zu Hause war als sein Sohn. Er sei ein sehr gottesfürchtiger Mann geworden und zeitlebens geblieben. Aber wie ist das? Wir haben alle viele Geschichten gehört in unserer Kultur, aber die Bibel lehrt uns, dass der Tod ein Schlaf ist. Mindestens 50 Mal wird es in der Bibel so bestätigt. Wir wissen, dass wenn die letzte Trompete erklingt, Gräber sich öffnen und die Gläubigen auferstehen werden. Aber was passiert mit den Ungläubigen? Was passiert mit denen, die nichts mit Gott zu tun haben wollten? Es gibt viele Geschichten. Robert Ingersoll, der bekannte Atheist, er glaubte nicht an Gott. Er versuchte zeitlebens zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Und was viele nicht wissen, sein Vater war Pastor, ein gläubiger Pastor. Der sagte zu seinem Sohn, "Wenn du nicht den Willen Gottes tust, wirst du in der Hölle braten bis in alle Ewigkeit." Und Robert Ingersoll dachte darüber nach und sagte zu sich, "Wenn Gott so ist, dann hasse ich ihn." Er wurde Atheist und versuchte sein Leben lang zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Es gibt viele Menschen, die die Bibel nicht im Kontext lesen und dabei zu solchen Schlussfolgerungen über Gott kommen. Ich möchte euch heute anhand der Bibel beweisen und zeigen, wie Gott wirklich ist. Übrigens ist diese Predigt, wie alle diese Predigten, eine sehr aktive Predigt. Es würde mich also freuen, ab und zu auch eine Antwort von euch zu bekommen. Und damit auch schon die erste Frage. Arbeitet der Teufel für Gott? Was denkt ihr? Nein? Richtig. Kann ja kaum sein, nicht wahr? Gut. Ist der Teufel ein Angestellter Gottes, der in der Hölle Kohle schaufelt, ein rotes Kostüm anhat und mit zwei Hörnern auf dem Kopf und einem Dreizack in der Hand? Einige von uns haben solche Geschichten gehört. Eine Mutter ist schockiert darüber, dass ihr kleines Kind ihr eine riesige Lüge erzählt hat. Sie setzt sich zu ihm hin und sagt zu ihm, wenn du jemals wieder so eine Lüge erzählst, wird ein großer Mann kommen mit roten Augen und er wird dich mitnehmen in einen tiefen, tiefen Schacht stecken und dort musst du dann 100 Jahre lang Kohle schaufeln. Ich hoffe, dass du nie wieder lügst. Das Kind gab zur Antwort, nein, bestimmt nicht, du kannst das viel besser. Was aber hat es auf sich mit der Hölle? Nun, eines ist sicher, sie ist Realität. Wir lesen dazu Offenbarung 20, Vers 15. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Das ist die Wahrheit. Gott zwingt niemanden in den Himmel. Wenn du dort sein wirst, dann deshalb, weil du dort sein wolltest. Wenn du Jesus als deinen persönlichen Retter angenommen hast und nicht, weil Gott dich einfach ins Buch des Lebens eingeschrieben hat, und das ist es dann, sondern nur, weil du dort sein wolltest. Aber es gibt Konsequenzen dazu. Es gibt Konsequenzen. Eines Tages wird Gott einen Strich ziehen, da er das ganze Leid in dieser Welt nicht mehr ertragen kann. Die Bibel sagt uns, dass es tatsächlich einen See von Feuer gibt. Fakt ist, dass es nicht in der Absicht Gottes lag, dass auch nur ein einziger Mensch dort hineingeworfen wird. Woher weiß ich das? Es ist einfach. Matthäus 25, Vers 41. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen, geht mir aus den Augen. Gott hat euch verflucht, fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Dieser See von Feuer wurde für den Teufel und seine Engel gemacht. Das Problem ist, dass alle, die Satan nachfolgen, ihm den ganzen Weg folgen müssen. Drittens, der See von Feuer brennt noch nicht. Warum wissen wir das? Warum wissen wir, dass der See von Feuer noch nicht brennt? Jesus erzählt uns ein Gleichnis. Matthäus 13, Vers 24. Da erzählte Jesus ein anderes Gleichnis. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit dem Mann, der guten Samen auf seinen Acker gesät hatte. Eines Nachts, als alles schlief, kam der Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand. Als nun der Weizen wuchs und Ähren ansetzte, schoss auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesät. Woher kommt das ganze Unkraut? Der Gutsherr antwortete ihnen, das hat einer getan, der mir schaden will. Die Arbeiter fragten, sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Nein, sagte der Gutsherr, wenn ihr es ausreißt, könnt ihr zugleich den Weizen mit ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es soweit ist, will ich den Erntearbeitern sagen, Sammelt zuerst das Unkraut ein und bündelt es, damit es verbrannt wird. Aber den Weizen schafft in meine Scheune. Wenn wir dieses Gleichnis lesen, dann merken wir, dass Jesus von endzeitlichen Geschehnissen spricht. Das Buch der Offenbarung spricht oft vom zweiten Kommen Jesu, als eine Zeit der Ernte. Jesus sitzt auf seinem Thron mit einer Sichel in der Hand. Wir müssen auch nicht spekulieren, denn Jesus sagt uns, was dieses Gleichnis bedeutet. Matthäus 13, Abvers 37. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn, und der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die sich der Herrschaft Gottes unterstellen. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Hier wird es wieder ganz deutlich. Satan ist verantwortlich für all unsere Probleme auf dieser Welt. Wir wissen, dass wenn Jesus wiederkommt, er alle seine Engel mit sich nehmen wird. Jesus kommt, um die Erde zu ernten, und die Erntearbeiter sind die Engel. Wie das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird, so wird es am Ende der Erde zugehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Herrschaftsgebiet alle einsammeln, die Gott gehorsam waren, und andere zum Ungehorsam waren und andere zum Ungehorsam verleitet haben. Sie werden sie in den glühenden Ofen werfen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Jesus sagt hier ganz deutlich, dass das Feuer erst nach dem zweiten Kommen brennen wird. Aber lasst uns kurz repetieren. Die Hölle ist eine Realität. Sie ist aber nicht für uns bestimmt. Der See von Feuer brennt noch nicht. Es brennt erst am Ende der Welt nach dem zweiten Kommen Jesu. Das sind alles Tatsachen, denn sie stehen in der Bibel. Aber eine weitere Frage. Wo wird es brennen? Habt ihr eine Ahnung, wo es brennen wird? Nachdem wir nun wissen, wann, wollen wir auch herausfinden, wo. Lasst uns Offenbarung 20, Vers 7 bis 9 lesen. Wenn die 1000 Jahre um sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Er wird ausziehen, um die Völker an allen vier Enden der Erde zu überreden. Das sind Gog und Magog. Sie sind so zahlreich wie der Sand am Meer. Und der Satan wird sie alle zum Kampf sammeln. Sie zogen heraus von den Enden der Erde und umstellten das Lager des heiligen Gottesvolkes und die von Gott geliebte Stadt. Aber es fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Wo wird es brennen? Auf der Erde. Eine weitere Frage. Warum braucht Gott Feuer? Warum braucht Gott Feuer? Es ist eigentlich sehr einfach. Denn was geschieht, wenn du etwas ins Feuer wirfst? Es verbrennt. Es wird vernichtet. Du kannst es nie wieder zurückbekommen. Gott hat ein Problem, denn er möchte, dass all das Leid und all die Sünde, die hier auf Erden herrschen, für ein für alle Mal vernichtet werden. Du kannst zwar etwas in den Ozean werfen, in den tiefsten Marianengraben herunter, die Chance bleibt bestehen, dass es irgendwann wieder gefunden und nach oben geholt wird. Du hast die Möglichkeit, etwas ganz tief in die Erde zu vergraben und denken, es ist für immer weg. Stimmt nicht, es kann wieder aufgegraben werden, ein Erdbeben kann es wieder ans Tageslicht bringen. Die Möglichkeit bleibt bestehen, dass es wieder nach oben kommt. Wenn du es aber verbrennst, dann ist es weg. Gott versucht, die Sünde und deren Folgen für immer zu vernichten. Ich zeige es euch in Offenbarung 21, Vers 4 steht geschrieben, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Gott sagt hier ganz deutlich, ich will dem allem ein Ende bereiten. Er liebt uns, er kann es nicht mehr ertragen, uns so leiden zu sehen. Wie lange brennt das Feuer? Wie lange brennt das Feuer? Vielen von uns wurde erzählt, dass dieses Feuer von Ewigkeit zu Ewigkeit brennt. Wenn das so ist, überlegen wir einmal, wenn das wirklich so ist, wäre dann in Gottes Universum nicht immer noch ein Ort vorhanden, an dem Leiden und Schmerzen vorhanden sind? Gott sagt, ich werde abwischen alle Tränen. Es gibt keinen Tod mehr und kein Leid. Wenn nun aber jemand noch immer im Feuer ist, dann leidet immer noch einer. Lasst uns ganz gut aufpassen, was uns die Bibel dazu sagt. Offenbarung 20, Vers 9. Es fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Was bedeutet es nun verbrannt? Es bedeutet, dass es vernichtet wurde. Wir haben alle Geschichten gehört über das Fegefeuer, welches ewig brennt. Wir wollen aber heute sehen, was Gott zu diesem Thema sagt. Das Feuer geht aus. Woher weiß ich das?
Aus der Bibel, nicht wahr?
Es steht in der Bibel. Das Feuer geht also aus. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Habt ihr schon einmal trockenes Stroh angezündet? Es geht blitzschnell. Und so ist es auch, was Gott hier sagt, dass es den Gottlosen genauso ergehen wird wie Stroh. Nicht wie Asbest, welches kaum brennbar ist. Der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und es wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Klingt das nach einem Feuer, welches ewig brennt? Natürlich nicht. Lesen wir weiter. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Sie sollen sein wie Staub unter den Füßen der Gerechten. Was bedeutet jetzt das wieder? Es bedeutet, dass das Feuer ausgegangen ist. Aber lesen wir einen weiteren Text. Psalm 21, Vers 10. Du wirst es mit ihnen machen wie im Feuerofen, wenn du erscheinen wirst. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, Feuer wird sie fressen, ihre Nachkommen wirst du tilgen vom Erdboden und ihre Kinder aus der Zahl der Menschen. Nirgends steht in der Bibel etwas davon, dass die Gottlosen ewig brennen werden. Ich werde euch aber noch zeigen, woher diese Idee kam. Psalm 37, Vers 20. Denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Psalm 145, Vers 20. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Gott wird die Gottlosen vertilgen und nicht in alle Ewigkeit rösten. Lasst uns kurz darüber nachdenken. Nehmen wir einmal an, ich hätte so zwei kleine Kinder, so im Vorschulalter. Ich gehe zu ihnen hin und sage zu ihnen, räumt das Zimmer auf. Sie lachen, ich gehe weg, mache etwas und 20 Minuten später komme ich zurück. Spielsachen sind immer noch am Boden, sie haben nichts aufgeräumt. Ich sage zu ihnen, räumt eure Spielsachen auf, sonst passiert etwas. Und wieder 20 Minuten später gehe ich zurück und die Spielsachen liegen immer noch am Boden. Es sind 11 Spielsachen am Boden. Nun versohle ich den beiden als Strafe den Hintern. Und zwar 100 Jahre lang für jedes Spielzeug. Frage dich, würde das ein liebender Vater tun? Niemals. Woher kommt es dann, dass wir meinen, Jesus würde uns so behandeln? Wir wissen, dass der Drache versucht, die ganze Welt zu verführen. Er klagt Gott an, unfähig zu sein, dieses Universum zu regieren. Es ist so weit gegangen, dass sogar Unglücke als einen Akt Gottes angesehen werden. Warum? Die Bibel sagt uns in aller Deutlichkeit, wie es wirklich ist. Das Feuer wird vergehen und abkühlen. Jesaja 47, 14. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. Gott sagt hier, dass die Ungläubigen sein werden wie Stoppeln. Sie verbrennen wie Grasstoppeln. Und nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott wird so gründlich sein, dass sogar der Teufel selbst vernichtet werden wird. Lesen wir dazu Hesekiel 28, 18. Gott spricht hier zum Satan. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat, wie der hat auf der Erde vor aller Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst. Satan arbeitet nicht für Gott. Er hat gesündigt und wird deshalb vernichtet, denn der Sünde Sold ist der Tod. Und noch etwas muss ich euch sagen. Es wird Gott keine Freude machen. Er hat keinen Spaß daran, die Ungläubigen zu vernichten. Hesekiel 33, 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Klingt das etwas so, als ob Gott Freude daran hätte, die Gottlosen zu vernichten? Natürlich nicht. Aber Gott muss und er wird eines Tages die Linie ziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter, ich kann es nicht mehr ertragen. Diejenigen, die Jesus gewählt haben, haben Jesus gewählt. Nun werde ich das alles beenden. Und wisst ihr was? Die Bibel nennt das Gottes seltsames Handeln. Jesaja 28, Vers 21. Denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berg Perazim und toben wie im Tal Gibeon, dass er sein Werk vollbringe. Aber fremd ist sein Werk und dass er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat. Es ist deshalb ein seltsames Handeln, weil Gott eigentlich der Schöpfer ist. Aber eines Tages wird er all dem Leid ein Ende bereiten. Wisst ihr, was wirklich interessant ist an diesem ganzen Geschehen? Gott lässt es sich nicht nehmen, selbst aufzuräumen. Aber was hat es auf sich mit dem Text in Offenbarung 20, Vers 10? Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn du beim Zahnarzt auf dem Behandlungsstuhl sitzt und er dir mit verschiedenen Instrumenten und Bohren im Mund herumhantiert, wie lange kommt es dir vor? Ewigkeit, nicht wahr? Okay. Es geht natürlich nicht ewig weiter, aber es fühlt sich genauso an. Albert Einstein hatte eine interessante Theorie darüber, was ewig ist. Er sagte, wenn du während 30 Sekunden auf einem heißen Ofen sitzt, dann kommen dir diese 30 Sekunden wie eine Ewigkeit vor. Wenn du aber, das muss ich sagen, als Albert Einstein oder als Mann, wenn du mit einer hübschen jungen Frau 30 Sekunden lang sprichst, dann kommen dir diese 30 Sekunden wie einen kurzen Augenblick vor. Zeit ist relativ. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist die Zeit, die es dauert, bis es zu Ende ist. Ein Beispiel. 1. Samuel 1, Vers 22. Hannah sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Hannah brachte ihren Sohn Samuel zum Tempel, dass er dort dem Herrn diene für immer. Und wieder eine Frage. Ist Samuel heute noch im Tempel? Natürlich nicht. 1. Samuel 1, 28. Darum gebe ich ihm, dem Herrn, wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Wie lange war für immer im Fall von Samuel? Solange er lebte. Nur bei Gott selbst ist ewig wirklich ewig. Ohne Ende, unendlich. In menschlicher Weise bedeutet es, solange es dauert oder solange bis nichts mehr da ist. Ein weiteres Beispiel, ein sehr interessantes Beispiel finde ich. Jona 2, Vers 7. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Frage. Ist Jona heute immer noch im Bauch des Fisches? Blöde Frage, nicht wahr? Natürlich nicht. Wir müssen die Bibel immer im Kontext lesen, um zu verstehen, was Gott sagen will. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott sagt uns hier ganz klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Ewiges Leben auf der einen Seite oder für immer verloren sein. Du hast die Wahl. Gott ist kein Diktator. Es wird aber der Zeitpunkt kommen, wo Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Du bist entweder für mich oder für Satan. Hier ist Gottes Garantie für uns. Nahum 1, 9. Was wollt ihr ersinnen wider den Herrn? Er führt doch das Ende herbei. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Es wird nie wieder passieren. Gott garantiert es uns. Das Böse wird vernichtet werden, der freie Wille bleibt erhalten und niemand wird jemals wieder gegen Gott rebellieren. Er wird der Sünde und dem Leid ein Ende machen. Er verlangt nur von uns, dass wir ihm vertrauen. Offenbarung 21, 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es kommt die Zeit, an dem Gott diesem allem ein Ende bereitet und es wird nie wieder passieren. Stell dir vor, jemand würde deinen Kindern sagen, dass du sie nicht liebst und kein Interesse an ihnen hast, dass du ein Diktator seist und sie würden nicht mehr zu dir kommen wollen. Genau das hat Satan, der alte Drache, uns angetan. Er sagt zu uns, du kannst nicht zu Gott gehen, du kannst ihm nicht trauen. Er ist ein Tyrann, der niemals auf dem Thron des Universums hätte sitzen dürfen. Aber wenn du die Bibel öffnest, wirst du etwas Wunderbares entdecken. Christus, hängend am Kreuz von Golgatha, das ist der Beweis, dass Gott nicht will, dass wir in alle Ewigkeit leiden müssen. Er will ganz im Gegenteil, dass es alles ein Ende hat. Das Kreuz beweist es uns. Jesus hat sein Blut vergossen für uns, weil er weiß, dass wenn wir nicht im Reich Gottes sind, dann sind wir nirgends. Jesus sagt uns in Johannes 14, Vers 2, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Weißt du, was das Wunderbare ist? Gerade jetzt, in diesem Augenblick, ist für alle von uns, die hier sind, eine Wohnung bereit. Dein Name steht an der Tür. Du hast einen Platz in der himmlischen Heimat. Stell dir vor, wie traurig das wäre, wenn du diese Wohnung nicht in Besitz nehmen würdest und diese Wohnung leer bleiben würde, weil du einen anderen Weg gewählt hast. Die Bibel nennt dies das sonderbare Handeln Gottes, denn es ist das Schwerste, was Gott jemals durchmachen muss, zu wissen, dass du dich gegen ihn entschieden hast. Es wird ihm das Herz brechen. Weißt du, wie hoch der Preis war, den Jesus für dich bezahlt hat? Aber noch ist es nicht zu spät, denn du kannst heute Ja sagen. Du kannst heute den Bund mit Jesus erneuern. Eine Wohnung ist bereit all jenen, die Jesus lieben. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass eines Tages, wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels, wir alle diese Wohnung in Besitz nehmen werden und bei Jesus leben wollen und dürfen bis in alle Ewigkeit. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir wissen, dass du bald wiederkommen wirst in den Wolken des Himmels. Du wirst abwischen alle Tränen aus unseren Augen und wir dürfen unsere Wohnung mit unserem Namen in Empfang nehmen. Was für ein wunderbarer Tag wird das sein, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Vater, ich möchte dich heute bitten, sei uns allen gnädig, vergib uns unsere Sünden und Vergehen, mach uns rein und bereit für dein Kommen, sei mit uns allen in der neuen Woche, begleite und segne uns. Wir danken dir von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen.